ARD.
Hallo, gleich geht's los mit Streifenfragen. Aber erstmal noch ein kleiner kurzer Hinweis. Ihr erinnert euch noch an Uwe aus der letzten Folge. Und Uwe, treffen wir nochmal live auf der Bühne beim SWR Podcast Festival. Ich sag ganz bewusst wir, ihr könnt mit dabei sein. Am 10. April, 20 Uhr in Mannheim in der Alten Feuerwache. Tickets gibt es jetzt noch unter swr.de/podcastfestival.
Es gibt bei der Polizei Fälle, die man immer parat hat. Und das ist einer von den Fällen, die, glaube ich, bei der Kriminalpolizei unabhängig von der Zugehörigkeit vom Kommissariat jeder kennt.
Vor allem sind das manchmal auch Fälle, die ungelöst bleiben. Jahrelang. So wie der hier. Wir sammeln heute Spuren gemeinsam mit dem Ermittler, der jetzt Jahre später diesen Fall von anderen Kollegen übernimmt. Er muss alte Infos neu zusammensetzen und den Fall aus einem neuen Blickwinkel anschauen.
Streifenfragen. Was dir Polizisten sonst nicht erzählen. Ein Podcast von SWR 3, produziert von Bose Park Productions.
Ich bin Jost Schmidt, heute mit dem Kommissariat 11 aus Kaiserslautern. Die machen Todesermittlungen, Branddelikte, Waffendelikte. Grundsätzlich ist es ja so, die Aufklärungsquote bei Straftaten gegen das Leben, wie das professionell heißt, ist in Deutschland sehr hoch. Also Mord, Totschlag, Tötung auf Verlangen, fahrlässige Tötung, alles was so ab Paragraph 211 im Strafgesetzbuch steht. Es gibt aber auch einige wenige Fälle, die sind jahrelang nicht so richtig zu knacken. So wie der hier. Kriminalhauptkommissar Mark ist 51 Jahre alt und hat letztes Jahr die Leitung des K11 übernommen, also der Mordkommission vom Polizeipräsidium Westpfalz. Und damit hat er auch den ungeklärten Fall einer toten Frau in Kaiserslautern übernommen. Bevor wir jetzt gleich zu dem Fall kommen, wie funktioniert das denn, wenn du jetzt Jahre später einen Fall übernimmst, den deine Vorgänger nicht lösen konnten?
Das muss man sich so vorstellen, dass das unheimlich viele Papierakte sind, dass es digitale Dateien sind, die vorhanden sind. Und das ist eigentlich ein Prozess, der immer wieder passiert. Natürlich habe ich mich durch diese ganze Akte, durch diesen Aktenberg durchgearbeitet, bis man den Überblick hat. Das dauert dann ein paar Tage, klar, aber es geht immer wieder von vorne los, wenn man was nachlesen will. Da war doch da an dieser Stelle irgendwas oder wo habe ich das gelesen und wieder vergesse und das passiert immer wieder.
Also es geht immer wieder von vorne los. Ist das nur ein Durchlesen von Akten oder was sind noch andere Sachen, mit denen du dich beschäftigst?
Es ist also tatsächlich so, dass es in erster Linie ein Durchlesen ist. Aber es ist natürlich so, dass wir uns einen Überblick verschaffen müssen, wo sind die Asservate, welche Akteteile sind wo verschriftet worden, welche Maßnahmen sind durchgeführt worden, gibt es irgendwelche Dinge, die man vielleicht nochmal überprüfen kann, gibt es noch irgendwo Unterlagen, die nicht bei der Akte jetzt dabei sind, weil sie beispielsweise beim LKA liegen oder sonst wo, einfach sich einen Überblick verschafft, wo ist momentan was und was ist der aktuelle Sachstand. Ich glaube, dass die größte Herausforderung in dem Fall die ist, dass das einfach unheimlich großes Material ist, dass es da zu sichten, zu lesen gibt und dass wir zusammenführen müssen.
Ist es so, dass du manchmal denkst, oh interessant, das, was die Kollegen da schon gemacht haben, das hätte ich so nicht gemacht oder das kann ich mir noch abschauen, so habe ich das noch nie probiert?
Ich habe eigentlich gedacht, oh geil, was haben die alles gemacht? An was haben die alles gedacht in der letzten Zeit, in den letzten Jahren? Das sind so viele Bausteine, an die gedacht wurde und immer wieder gedacht wurde und nochmal neu angegangen sind. Also im Nachgang heute allergrößte Hochachtung an die Kollegen, die das damals gemacht haben.
Der Fall beginnt am 14. Dezember 2020 an einem kalten Montagabend in Kaiserslautern. Kurz vor 21 Uhr geht da bei der Polizei ein Notruf ein. Damals ist Marc noch Dienstgruppenleiter beim KDD, beim Kriminaldauerdienst. Ein Ehepaar läuft an einer kleinen Seitengasse in der Innenstadt entlang, also nur ein paar hundert Meter vom Bahnhof weg. Da gibt's überteerte Schlaglöcher auf der Straße, Hinterhöfe von Mehrfamilienhäusern, ein Parkhaus. Unter einem Straßenschild mit der Aufschrift Rettungsweg für die Feuerwehr freihalten, finden die beiden eine leblose Frau. Verpackt in einem weißen Sack, abgelegt wie Müll neben einer Garage.
Eine Zeugin hatte die Polizei am Montagabend darüber informiert, dass in einer kleinen Straße in der Innenstadt die Leiche einer Frau liegen würde. Genauere Angaben dazu, wie die Leiche aufgefunden wurde und wie die Frau umgebracht wurde, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen. Sie hat eine Sonderkommission gebildet. Noch steht nicht fest, um wen es sich bei der Toten handelt. Die Frau war ca. 35 bis 50 Jahre alt, 1,66 Meter groß und 63 Kilogramm schwer. Die Polizei sucht Zeugen, die entweder etwas zur Identität der Frau sagen können oder am Montagabend in der Innenstadt etwas Verdächtiges beobachtet haben.
Marc, du warst damals 2020 nicht am Tatort, da wo die Tote aufgefunden wurde. Du arbeitest dich aber seit einigen Monaten durch die Akten zu dem Fall. Was sind denn die ersten Dinge, die da abgearbeitet werden, wenn so ein Fall neu reinkommt?
Dann hat man sich natürlich vor Ort den Überblick verschafft, was ist da passiert. Der erste Eindruck war natürlich, von allein wird die Frauenleiche nicht in diese Hülle reingekommen sein und auch nicht an diese Örtlichkeit. Wir haben dann natürlich alles Mögliche gemacht, was man auch so klassisch aus dem Fernsehen kennt. Also die Spurensicherung ist vor Ort gekommen, also die Kriminaltechnik ist gekommen, die Rechtsmedizin war vor Ort, der Kriminaldauerdienst, das ist K11, die Straße wurde abgesperrt. Genau so, wie man es sich eigentlich dann vorstellt, Blaulicht überall in der Gasse. Das ist dann die Situation, die dort wirklich dann in dieser Nacht so vorzufinden war.
Diese tote Frau, die gefunden wird, haben wir gerade schon gehört, die ist verpackt. Was bedeutet denn das?
Also der Leichnam von der Frau war ganz normal bekleidet mit dieser Kleidung, die sie wohl zuletzt anhatte und war in eine Hülle, das war irgendeine Stoffhülle, war sie eingewickelt, so dass er dort vor Ort erstmal nicht als Leichnam direkt durch Passanten zu sehen war.
Die Obduktion, die bestätigt dann das, was erstmal relativ klar und eindeutig wirkt. Wir haben hier keinen natürlichen Tod. Die Frau wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Und das Besondere hier, und das gibt's dann doch nicht ganz so oft bei der Kriminalpolizei, die Ermittler wissen nicht, wer diese Frau ist. Kein Ausweis, kein Handy, kein Geldbeutel. Alles, was sie haben, ist, die Frau trägt eine weiße Winterjacke, eine rote Jogginghose mit weißen Streifen, schwarze Stiefel und sie hat am rechten Unterschenkel ein Blumentattoo. Das ist es. Also viel mehr Hinweise auf die Identität gibt es erstmal nicht. Und das ist für die Polizei erstmal eine denkbar ungünstige Situation.
Weil die Polizei natürlich am Anfang ganz zwingend auf das Umfeld von der Verstorbenen angewiesen ist, um da Informationen zu erlangen. Es ist allerdings so, dass wir dann Maßnahmen durchgeführt haben, die zwingend zur Identifizierung von der Person führen sollte. Also wir sind hingegangen, haben als allererstes die Anwohner befragt, hat jemand irgendwas gesehen? Wir haben die Kameras im Umfeld überwacht, wir haben versucht, mit einer Personensuchhund darauf anzusetzen, wo kommt die Person her? Das waren so die erste Maßnahmen, die getroffen wurde, bis hin zur Öffentlichkeitsfahndung, die dann natürlich auch weit über Deutschland hinausging.
Ja, jeder, der in seinem persönlichen Umfeld eine Frau seit einigen Tagen oder längerer Zeit nicht mehr gesehen hat, soll das der Polizei sagen. Außerdem wollen die Polizeibeamten wissen, wem das Blumentattoo der Frau bekannt vorkommt. Also wer möglicherweise den Tätowierer kennt, der dieses Tattoo gemacht haben könnte, der soll sich dringend melden.
Also deine Kollegen, die veröffentlichen dann Fotos von der Kleidung und auch vom Tattoo. Wie geht's dann weiter? Gibt es Hinweise, die da bei euch ankommen?
Also sobald die Polizei an die Öffentlichkeit geht, gehen immer Hinweise bei der Polizei ein. Inwiefern die dann direkt zu verwerten sind, inwiefern die doppelt sind, gilt es erstmal herauszufinden. Es wird dann sortiert von uns und wir müssen gucken, bringt uns das jetzt weiter? Sind das priorisiert zu bearbeitende Hinweise oder eben auch nicht?
Eine Leiche wird also gefunden. Wir wissen nicht, wer diese Person ist. Und wie schwierig so eine Situation für die Ermittler ist, das kann uns Martin Thüne erklären. Er ist Kriminologe und Polizeiwissenschaftler und arbeitet an verschiedenen Polizeihochschulen in Deutschland. Wir kennen ihn auch schon aus Folge 2.
Wenn ich den Namen nicht habe, wenn ich das Geburtsdatum nicht habe, dann kann ich natürlich auch nicht in Datenbanken nachgucken, wo hat die Person gelebt zuletzt oder auch davor, wo ist sie zur Schule gegangen, wo ist sie zur Arbeit gegangen, mit wem war sie vielleicht verheiratet, hatte sie Kinder, wer waren die Eltern. Wie wenn ich in so ein Haus reingehe, ich kenne das Haus nicht, aber ganz viele Türen sind da drin, durch die ich dann durchgehen kann. Und wenn ich den Namen aber nicht habe, dann habe ich quasi das Haus nicht. Ich habe die Haustür nicht mal, ne, um mal bildlich zu bleiben. Das heißt, das macht es auf jeden Fall sehr, sehr viel schwerer. Und die Identität der betroffenen Personen ist, so kann man vielleicht sagen, so eine Art Ankerpunkt eigentlich für Ermittlungen. Das heißt, man versucht dann viel Energie da reinzugeben, dass man diese Person erstmal aufklärt, dass man die Identität klärt, teilweise auch mit öffentlichkeitswirksamen Aufrufen, Maßnahmen, Fernsehsendungen, weil das in der Regel dann vielversprechend ist, dann auch weiterzukommen und ohne das wird es schwierig.
Aber Opfer ohne Namen, das kommt nicht sehr häufig vor im Polizeialltag.
Die meisten Fälle, die wir bei Tötungsdelikten haben, sind eben im persönlichen Nahfeld. Ja, und insofern ist es häufig, dann sind die Betroffenen bekannt, sehr schnell, auch die Täter häufig, ja, sowohl die Opfer als auch die Täter. Das heißt, quantitativ ist es eher nicht die Regel, sondern eher die statistische Ausnahme, aber es gibt sie halt auch regelmäßig natürlich.
Während jetzt in Deutschland die Polizei damit beschäftigt ist, die Identität dieser Verstorbenen herauszufinden, passiert da was in Ungarn. In einer Stadt, die Ózd heißt, da meldet eine Frau ihre Tochter als vermisst. Und über Interpol landet diese Vermisstenanzeige beim Bundeskriminalamt. Von da findet sie ihren Weg zu Marks Kollegen und in die SWR-Nachrichten.
Den aktuellen Ermittlungen zufolge sei die Frau zuletzt Anfang Dezember nach Deutschland eingereist, um als Pflegekraft in München zu arbeiten. Aus gesundheitlichen Gründen habe die Frau aber abgesagt. Derzeit könne nicht ausgeschlossen werden, dass sie aber eine andere Tätigkeit angenommen hat. Um Zeugen zu finden, hat die Polizei nun den Namen der Frau veröffentlicht. Demnach handele es sich um die 48-jährige Diana Bodi aus Ózd in Ungarn. Sie soll sich in der Vergangenheit bereits in Saarbrücken und auch im Großraum Stuttgart aufgehalten haben.
Also das eine ist ja die Vermisstenmeldung und das andere ist ja, ist diese Frau tatsächlich die Vermisste, um die es da geht?
Also es ist so, dass wir natürlich im Vorfeld, als wir nicht wussten, wer die Frau ist, verschiedene Gutachter durchgeführt haben, so auch Einschätzung von der Gerichtsmedizin, wie alt ist die Frau, damals war so der Tenor 30 bis 50 Jahre alt. Vom Aussehen hätte man können davon ausgehen, dass er vielleicht aus Osteuropa kommt. Daraufhin sind verschiedene Maßnahmen, also internationale Maßnahmen von uns angelaufen, die zur Identität von dieser Frau führen sollte. Wir haben dann auch Isotope-Gutachten durchgeführt. Das heißt, wir haben geguckt durch verschiedene Isotope, also sind Probe genommen worden von Zähne, Oberschenkel, Knochen, Blut, von der Haare von der Frau. Und da war schon relativ schnell klar, dass sie vermutlich aus Ungarn, Slowenien oder Rumänien stammt. Es war auch klar, dass sie zuvor relativ oft in Westdeutschland oder in Westeuropa war. Und daraufhin hat sich die Suche schon in diese Länder fokussiert gehabt. Es war dann so, dass wir den Hinweis bekamen an Silvester 2020 auf 21, dass die Mutter von der Diana Bodi sie als vermisst gemeldet hat. Und aufgrund von dieser vermissten Anzeige sind wir dann hingegangen und haben die DNA, die dort noch vorhanden war, von ihr mit ihr selbst abgeglichen, sodass wir auch sicher gehen konnten, dass es tatsächlich die Diana Bodi ist.
Diese Frau aus Kaiserslautern hat damit jetzt einen Namen, Diana Bodi. Die Frage ist nur, was wollte Diana Bodi in Kaiserslautern und wie ist sie da eigentlich hingekommen? Die Ermittler finden raus, Diana Bodi kommt mit dem Zug am 11. Dezember 2020 in Kaiserslautern an. Es meldet sich dann nach einer gewissen Zeit auch eine Zeugin, die sie da gesehen haben will. Dieser Hinweis von der Zeugin, der führt aber leider schlussendlich ins Nichts. Einen kleinen Durchbruch bringt dann aber ein Video. Nur 200 Meter vom Fundort der Leiche entfernt, da zeichnet nämlich eine Überwachungskamera von einem Parkhaus eine verdächtige Person auf.
Und zwar sieht man erst eine Person, die an dieser Einfahrt vom Parkhaus vorbeigeht. Das war am 12.12. Kurz nach 21:30 Uhr. Die geht an dieser Einfahrt vorbei und kommt wenig später wieder zurück. Kurze Zeit später kommt sie wieder vorbei an diesem Parkhaus in der Rosenstraße in Kaiserslautern und kommt mit einem Einkaufswagen, der leer ist, zurück. Und gegen 23.01 Uhr kommt dieselbe Person wiederum mit diesem Einkaufswagen. Und der Einkaufswagen, muss man sich so vorstellen, wie so jeder klassische Einkaufswagen im Supermarkt ist. Ober großer Korb, unten eine Ablagefläche. Und an dieser Ablage oder auf dieser Ablagefläche lag ein weißes Bündel, wovon wir ausgehen, dass es das Bündel ist, in dem sich die Verstorbene, die getötete Diana Bodhi, befand.
Irgendwann entscheidet ihr euch dann auch dafür, dieses Video zu veröffentlichen. Warum?
Auf der einen Seite ist immer so die Frage, muss das der Öffentlichkeit sehen, dass jemand mit so etwas durch Kaiserslautern läuft? Auf der anderen Seite haben wir uns entschieden, das zu machen, weil zum einen mal die Tatbekleidung, die wir hier sehen können, also diese Sportschuhe, die so in einer gewissen Art und Weise reflektieren, die Oberbekleidung, dieser Hoodie, diese Winterbekleidung, die der Mann anhatte, ob die vielleicht von irgendjemand bekannt ist. Aber auch vielmehr deshalb, weil wir vielleicht uns erhofft hatten, dass irgendjemand die Person gesehen hat. Weil nochmal zur Erinnerung, das ist mitten in der Innenstadt von Kaiserslautern. Und wenn irgendjemand zur Nachtzeit jemand mit einem Einkaufswagen sieht, der auf der unteren Ablagefläche ein weißes Bündel hat, das rechts und links vielleicht auf dem Boden schleift oder irgendwie... Ja, allein schon, wenn jemand durch den Einkaufswagen durch die Innenstadt fährt, da denkt sich doch der ein oder andere was dabei.
Also ihr geht davon aus, dass diese Person, die auf dem Video zu sehen ist, der mutmaßliche Täter, sich also in der Gegend in Kaiserslautern auskennt. Warum?
Wir gehen aufgrund von der Situation aus, dass am Parkhaus er rechts und links gelaufen ist, hat sich Überblick verschafft, wo kann ich hin, wo kriege ich einen Einkaufswagen her. Wir gehen stark aufgrund von der Körperhaltung, vom Bewegungsbild, von allem davon aus, dass es ein Mann ist. Zum einen mal war er allein und dann hat er dieses Paket auf die untere Ablage gelegt. Ja, das haben wir also auch nachgestellt. Wir haben ein Dummy anfertigen lassen mit der identischen Figur von der Diana Bodhi, haben diesen Dummy verpackt und haben auf Einkaufswagen und auf die Ablage gelegt. Und das ist als Frau nur sehr schwer hinzukriegen.
Material aus Überwachungskameras, das kann Ermittlungen enorm voranbringen. Aber da gibt's manchmal auch die ein oder andere Herausforderung, wenn Polizisten sowas benutzen, Bilder oder Videos. Kann auch heikel werden, sagt Kriminologe Martin Thüne.
Man muss auch damit rechnen, dass auf den Aufnahmen das vielleicht dann doch eine andere Person war oder dass es andere Personen gibt, die sehr ähnlich aussehen. Was macht das dann sozusagen? Also so Stichwort auch Hetzjagden und Lynchmob und so. Auch sowas hat es alles schon gegeben. Das heißt, das muss man sich gut überlegen. Und in der Regel ist so eine Öffentlichkeitsfahndung nicht die allererste Maßnahme, die man trifft, sondern das passiert meistens eher dann so an dritter, vierter, fünfter, sechster Stelle. Und in der Regel dann eben auch immer in Absprache mit der Staatsanwaltschaft. Und dann wird auch entschieden, in welcher Form, in welchem Format. Da gibt's ja auch sehr unterschiedliche. Man kann natürlich mit Plakat Sachen aushängen. Es gibt solche Dinge wie Aktenzeichen XY ungelöst, Fernsehformate, es gibt Radiobeiträge. Das muss man alles entscheiden. Und da wird sich dann also schon gewisser Kopf gemacht. Man muss übrigens auch mit bedenken, man muss ja auch dann organisatorische Maßnahmen treffen. Das heißt, man muss irgendwie eine Hotline schalten. Die Hotline muss besetzt sein. Ja, da muss man sich überlegen, kann man die oder muss man die 24 Stunden besetzen, wenn man dafür nicht das Personal hat. Wie macht man das? Also wie stellt man sicher, wenn da nachts um 2 dann jemand anruft, weil er gerade dann denkt, so jetzt ist die richtige Gelegenheit, da mal anzurufen, dass das dann nicht untergeht sozusagen, der Hinweis. Ne? Also all das sind Dinge. Aber da muss man sagen, das ist ja eine Jahrzehnte eingeübte Praxis, wo es auch viel Erfahrung gibt. Auch da geht immer mal was schief, aber in aller Regel eher nicht, würde ich sagen. Und insofern gibt es da intern auch Handlungskataloge, was muss man wie beachten und machen, damit das einigermaßen sinnvoll dann auch durchgeführt wird.
Obwohl es diese öffentliche Fahndung gibt und sogar eine Belohnung von 10.000 Euro, der Mann aus diesem Überwachungsvideo, der bleibt verschwunden. Die Polizei, die versucht viel, aber dieses eine Stück Info, um das Ganze zu verstehen, das fehlt. Frühjahr 2025. Es sind mittlerweile 4 Jahre seit der Tat vergangen. Es gab viele Spuren, die ins Leere geführt haben. Aber es gibt einen neuen Chef, der die Mordkommission übernimmt, Mark. Und Mark möchte nicht, dass dieser Fall einfach zu den Akten gelegt wird.
Es ist also in der Tat so, dass ganz viel von unter den Ermittlern gesprochen wird. Die sitzen im Büro zusammen, sprechen darüber, wie war denn das Puzzleteil eigentlich, wie hat es, warum hängt das an dem anderen Puzzleteil dran, und die sprechen sich einfach regelmäßig ab, informieren sich neu drüber, könnte es denn nicht auch anders gewesen sein, und das ist so eigentlich so die Grundarbeit, die jetzt aktuell jeden Tag passiert.
Was sind denn so die Hinweise, auf die ihr weiterhin hofft?
Ich kann mir momentan ganz viele Varianten vorstellen, die da als Hinweise eingehen würden, die uns helfen würden. Aber ich glaube, es ist irgendein für uns vollkommen unbekanntes Puzzleteil, das uns helfen würde, das Puzzle letzten Endes in der Gesamtheit zusammenzuführen.
Wir haben ja schon gehört, dass du dich da reinarbeiten musstest in diesem Fall. Wie muss ich mir denn deine persönliche Arbeitsweise vorstellen bei so einem Fall?
Also ich schreibe mir relativ viel digital auf, versuche mir Fragen zu stellen, die sich mir erstmal nicht erschlossen haben. Gerade heute Morgen noch habe ich mal zwei Fragen aufgeschrieben gehabt, habe zwei Kollegen dazu geholt und habe versucht, einen Erklärungsansatz zu finden. Aber ich mache relativ viel digital, ja.
Und relativ viel bedeutet für Marc und seine Kollegen auch außergewöhnlich viel Aufwand.
Das ist eine Situation, das zieht sich eigentlich durch den ganzen Fall durch die ganze Ermittlungen durch. Wir haben beispielsweise versucht, herauszufinden, wo die Frau während ihrer Zugfahrt gesessen war. Hat sie dort Kontakt zu irgendwelchen Personen gehabt? Hat sie dort vielleicht auch jemanden kennengelernt und hat mit dem gesprochen? Das waren alles Dinge, die wir gemacht haben, um einfach gewisse Klarheit in den Fall zu bringen.
Dieser Fall, der wurde ja nie zu den Akten gelegt. Da wurde immer weiter dran gearbeitet. Ab wann wäre denn dieser Zeitpunkt, an dem man grundsätzlich sagt, okay, wir haben jetzt hier gerade nichts Erfolgsversprechendes, wir haben sehr, sehr viel versucht, wir legen diesen Fall jetzt in den Schrank und dann bleibt er da auch erstmal?
Also es gibt so eine Einstufung von der Staatsanwaltschaft, die dann irgendwann sagt, wir stufen den Fall als Cold Case ein. Das ist hier aber nicht passiert. Und solange noch das ein oder andere für uns auch als Ermittler fraglich ist, wird er auch noch nicht in diesen Bereich eingestuft.
Wie zuversichtlich bist du, dass das unter deiner Führung kein Cold Case wird?
Der aktuelle Sachstand von der Ermittlung ist der, dass wir natürlich immer weiter dranbleiben, dass wir immer noch hoffen, dass wir den Fall klären. Und es ist also wirklich so, wie man es vielleicht aus dem Fernsehen kennt, die Ermittler, die kommen morgens her, die stehen auf, weil sie den Fall lösen wollen. Ne? Und wir hoffen jetzt, dass man irgendein Puzzleteil noch findet, irgendein Indiz noch findet, der aus der Akte hervorgeht oder der man vielleicht auch aus der Öffentlichkeit noch kriegt, um das endlich abschließen zu können. Aber nach wie vor, wir sind brutal guter Dinge.
Die Mutter von Jana Bodi ist mittlerweile verstorben. Sie hat nie erfahren, was ihrer Tochter eigentlich passiert ist. In der nächsten Folge Streifenfragen bleiben wir in Rheinland-Pfalz. Wir sind da bei der Verfolgungsjagd nach einer Geldautomatensprengung dabei. Die Täter sind da in einem hochmotorisierten Auto unterwegs. Kommen die Polizisten da hinterher? Zum Schluss haben wir noch einen schnellen Podcast-Tipp für euch. Dieb Doku erzählt wahre Geschichten aus Berlin und der Welt. Und das Beste ist, man muss dafür nicht mal in Berlin wohnen. Jede zweite Woche gibt es eine neue Folge. Mal sind wir im Techno-Club dabei, dann in der Notrufzentrale der Feuerwehr oder im Frauengefängnis. Jedes Mal erzählt ein anderer Mensch eine neue Geschichte. Fast wie hier im Podcast. Dieb Doku findet ihr in der ARD Audiothek. Und überall da, wo es Podcasts gibt. Streifenfragen ist ein Podcast von SWR 3. Produktion Bosepark Productions. Moderation, das bin ich, Jost Schmidt. Redaktion und Skript Rieke Lüschen, Laila Mehlis, Julia Ilan und Christopher Jenert. Projektkoordination Miki Sitsch und Jo Bischofberger. Produktion Fabio Lautenschläger. Außerdem an dem Podcast beteiligt sind Zuholder, Chris Guse und Marc Bürkle.